1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist Sonntag und wir schwingen uns einfach ohne große Vorreden direkt in den zweiten Teil von Archen des Omens, den Band, der sich mit Vashtor beschäftigt. Und genau der ist gerade in einer Situation, die vermutlich einzigartig ist und hat seine Gegner in eine Situation gebracht, die für diese einzigartig ist, nämlich den Angriff auf den Felsen, das Herzstück des Ordens der Dark Angels. Während der Halbgott der grenzenlosen Ideen sich in den Kampf geworfen hat, befinden sich die Dark Angels, die für die Entscheidung ihres Ordens zuständig sind, gerade im Strategium und halten dort weiter eisern an der Entscheidung fest, dass man den Felsen in Richtung Marvens Griff steuern muss. Unterstützt werden sie bei diesem Vorhaben immer noch durch den Meister der Schmiede, der immer noch damit beschäftigt ist, die Aegis irgendwie wieder zum Laufen zu bringen. Der Meister der Schmiede dabei ist eine äußerst ungewöhnliche Figur. Er kann sich nicht frei durch den Felsen bewegen, zumindest nicht, was seinen Körper angeht. Er ist vollständig mit dem Schlüsselsystem des Felsens verdrahtet, hat sich lebenslang an einen einzigen Ort gebunden, um dort seinem Orden so dienen zu können, wie er es für vernünftig hält. Und so ist es ihm auch nicht möglich, die Gewölbe zu betreten, in denen sich die Generatoren für die Aegis befinden, aber er befindet sich im ständigen Kommunikationsaustausch mit dem Maschinengeist. Und während seine Tech Marines und Servitoren Maschinen reparieren, die eigentlich niemand begreift, weil sie viel zu selten, viel zu alt und viel zu undurchschaubar sind, als dass man wirklich verstehen könnte, was dieses Schutzschild des Felsens eigentlich antreibt, befindet er sich in einem ständigen Kampf gegen die Schadcode-Dämonen, die versuchen, genau diese Reparaturarbeiten so zu verhindern, dass das Schutzschild nie wieder hochgefahren werden kann. Und so wie der Meister der Schmieden alles gibt, was er geben kann, um irgendwie seinen Teil beizutragen, finden sich auch an anderen Orten des Felsens immer mehr Versuche, irgendwie eine Art von Verteidigung zu koordinieren. Ein Teil beschäftigt sich hauptsächlich damit, dass die Arche des Omens, die Orak entfesselt, irgendwie davon abgehalten werden muss, weiter Beschuss auf den Felsen aufnehmen zu können, da nicht sicher ist, wie lange dieser das noch aushalten kann. Und so beginnt man damit, über Feuerleitschreine und Voxstationen all die Befehle zu geben, die notwendig sind, dass ein Angriff gegen die Arche des Omens möglich ist. Gleichzeitig sind sie natürlich nicht vollständig hilflos. Der Felsen hat immer noch seine kompletten Geschütze und diese wurden weder ausgeschaltet noch beschädigt. Und so nimmt er erneut das Feuer gegen die Arche des Omens auf und gegen die sie begleitende Unheilsflotte, um damit vielleicht das zu schaffen, was die Dark Angels nun unbedingt erreichen müssen. Der gegnerische Beschuss muss enden und vor allem muss man dafür sorgen, dass die Enter-Truppen, die immer noch nachfließen, endlich zum Stillstand kommen, damit nicht noch mehr Heretiker auf dem Felsen stehen, die die dort verteidigenden Ordensbrüder angreifen. Während all dies passiert, um die Oberfläche des Felsens zu sichern, tobt natürlich auch der Kampf im Inneren. Meister Belial, der Meister des Deathwing, ist in diesen Augenblicken der strategische Oberbefehlshaber, ein Amt, das ihm von Azrael selbst übertragen wurde, ein Amt, das er als ehrenvoll betrachtet, eine Aufgabe, die erfüllt werden muss, die sich für ihn aber unglaublich frustrierend anfühlt, denn er ist dazu gezwungen, abzuwarten. Er muss im Strategium bleiben, während andere sich in die Schlacht gegen die Heretiker stürzen dürfen, während andere töten und wirklich mit ihren eigenen Händen verteidigen können. Es ist schwierig, einfach nur zu beobachten, während er weiß, dass Ezekiel, Lazarus, Asmodai und auch Azrael selbst zu den Waffen gegriffen haben und nun ihr Möglichstes tun. Gleichzeitig weiß Belial aber auch eins: Klagen ist etwas Ehrloses, etwas, das ein stolzer Krieger nicht tut, also erfüllt er seine Pflicht und beginnt damit, die Verteidigung zu koordinieren, Anweisungen über alle Kanäle auszusprechen, die ihm möglich sind, um zu versuchen, dem Feind endlich immer einen Schritt voraus zu sein, auch wenn das vielleicht eine Aufgabe sein könnte, die zu groß für ihn ist, selbst für ihn. Denn gerade tobt der Kampf tatsächlich an zwei großen Schauplätzen. Zum einen auf den felsigen Ebenen rund um den Turm der Engel. Belial sieht, dass es hier keine strategischen Vorteile für den Feind geben darf und zwingt seine Ordensbrüder dazu, schnelle Schläge auszuführen, die den Feind zurücktreiben. Es darf unter keinen Umständen zu einer Annäherung an den alten Aldoruk kommen, denn wenn der Feind dort hinein eindringen könnte, ja, eigentlich will er nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn dieser Teil des Felsens fällt. Denn dort befinden sich die Generatoren, die die Notfallschilde aufrechterhalten. Die Notfallschilde, die gerade dafür sorgen, dass jede Salve der Arche des Omens, die sie bedroht, nicht in eine absolute Katastrophe mündet. Also kommt es zu genau diesen schnellen Schritten, die Belial nun befehlt. Ein geplanter schneller Luftschlag. Er schickt die mächtigsten Skriptoren, die der Orden hat, um die Hexerei der Verräter, die er an diesem Ort erwartet, direkt eindämmen zu können und natürlich auch Panzer. Die Heretiker allerdings stellen sich nicht in einer offenen Feldschlacht. Warum sollten sie das auch tun? Stattdessen graben sie sich vor Ort ein, zwingen die Dark Angels in einen Stellungskrieg und binden damit die Panzer, die eigentlich dafür gedacht gewesen wären, das hier zu einem schnellen Ende zu bringen. Sie sorgen dafür, dass es eine dauerhafte Bedrohung für den Turm gibt, denn wenn man hier nun nachlässt, würden sie ihre Stellungen natürlich aufgeben und das stürmen, was gerade die letzte Verteidigung des Felsens gegen die Arche des Omens darstellt. Belial flucht, denn er weiß eine Sache ganz genau. Zum einen kostet ihn dies weitaus zu viel Kräfte, als er eigentlich zur Verfügung hat. Er weiß aber gleichzeitig, dass er es eben nicht ignorieren kann. Er hat aber auch nicht die Möglichkeit, von irgendeinem anderen Kriegsschauplatz auf dem Felsen noch einen Trupp abzuziehen, denn dann würde er einen anderen strategischen wichtigen Punkt derartig weit schwächen, dass dieser fällt. Also bleibt nichts anderes übrig, als den Feind an dieser Stelle einzukreisen, dafür zu sorgen, dass er nicht entkommen kann aus den Stellungen, in die er sich selbst hineingegraben hat, und dann darauf hoffen, dass er irgendwann einen Fehler macht oder vielleicht irgendwo anders jemand so siegreich sein wird, dass Belial dann die Verstärkung bekommt, die er nun braucht. Diese aber sind entweder bereits am zweiten Kriegsschauplatz oder bewegen sich in diesem Augenblick dorthin. Denn die Dark Angels sind sich bei einer Sache sehr, sehr sicher. Die Entertrupps, die nach unten vorgedrungen sind oder die gerade dabei auf dem Weg sind, in die Tiefen des Felsens einzudringen, sind ihr größtes Problem. Jene Brüder, die in die Geheimnisse des Ordens nicht vollständig eingeweiht sind, glauben, dass es um die Maschinarien geht, die Magazine, das astropathische Allerheiligste und natürlich das Apothekarion des Ordens, das Reclusiam, die Schmiede- und Generatorenkammern, all diese Dinge, die sich im Inneren befinden und die natürlich ein Heretiker nicht nur unbedingt in seine Finger bekommen, sondern auch zerstören möchte. Azrael und seiner Führung hingegen sind all diese Dinge natürlich auch bewusst, aber sie wissen um das, was im Felsen versteckt ist, um die geheimen Waffen, die technischen Vorrichtungen und die Gefangenen, die man dort unten aufbewahrt, von denen ein Teil des Ordens eben noch nie erfahren hat und, wenn es nach ihnen geht, auch einfach nicht erfahren soll. Und werden diese Dinge gefunden, geborgen, gar an einen anderen Ort gebracht, hätte dies Auswirkungen auf das gesamte Universum, Auswirkungen, über die man gerade nicht nachdenken will, außer dass man sie unbedingt verhindern muss mit allem, was man hat. Und so schickt man die 8. und 10. Kompanie der Dark Angels in die schnellen ersten Gegenangriffe, um die Verräter zu beschäftigen, um der zweiten gestaffelten Verteidigungslinie Zeit zu erkaufen, die Zugangsorte zu den wichtigen geheimen Dingen zu sichern. Korridore, Turbolifte, Kreuzungen, all das, wo irgendjemand sich einen strategischen Vorteil erschaffen könnte, den er auf gar keinen Fall haben darf. Und all dies wird nun ab diesem Zeitpunkt mit Blut erkauft. Denn die Heretiker sind gut vorbereitet und vor allem hat Vashtor natürlich die Elitetruppen für diesen Angriff bekommen oder sich selbst zusammengesucht. Die Dark Angels hingegen sind dazu gezwungen, teilweise ihre Scout-Brüder, jene, die kaum einen ersten Kampfeinsatz hinter sich gebracht haben, gegen genau diese Elitetruppen zu schicken. Gegen Veteranen der Black Legion, der Iron Warriors oder der Wordbearers. Und als ob diese noch nicht schlimm genug wären, natürlich auch gegen ihre sie begleitenden dämonischen Verbündeten, die mit glückseligen Gegacker über die Ankömmlinge hinüberfallen, die versuchen, ihre Heimat zu verteidigen. Man ist zahlenmäßig und was die Ausrüstung angeht, vollständig unterlegen und so stirbt tatsächlich ein Trupp nach dem anderen bei der Sicherung der allerheiligsten Dinge. Und an manchen Orten kommt es tatsächlich zu derartigen Verzweiflungsakten, dass sich der letzte Space Marine eines Trupps mit einer Granate selbst in die Luft sprengt, um so viele Dämonen und Verräter mit sich zu reißen, wie er kann, und einen Gang zum Einsturz zu bringen, der nun zumindest nicht mehr nach unten führt, auch wenn es bedeutet, dass er von den Verteidigern selbst nicht mehr genutzt werden kann. Es ist ein Tribut an einen Sieg, der unendlich weit entfernt scheint, ein Tribut, den der Orden eigentlich nicht zahlen kann, wenn er nach diesem Tag noch weiter bestehen möchte. Aber zumindest schafft man es im Felsen, dank der Zeit, die all diese Opfer erkaufen, nun mehr und mehr Verteidiger zu sammeln, damit nun eine weitere Schicht von imperialer Verteidigung vordringen kann. Und diese ist nun tatsächlich erfolgreicher, da sie deutlich koordinierter ist. Im Gewölbe der Banner schafft es beispielsweise Asmodai, der mehr als 50 Brüder um sich versammeln konnte, 4 Angriffswellen zu vernichten und dann noch genug Kräfte zu haben, um einen derartigen Gegenangriff zu starten, dass dem Feind nichts anderes übrig bleibt, als vor den Dark Angels zu fliehen. In den flüsternden Kuppeln finden sich die Dreadnoughts der Dark Angels und ihre Spezialisten für schwere Waffen in einem Scharmützel mit dem Kriegsschmied Shorak und den Iron Warriors. Etwas, das der Kriegsschmied eigentlich glaubte, leicht gewinnen zu können, das nun aber gerade zumindest nach einem Unentschieden aussieht. Und diese Aufzählung könnte fast beliebig fortgesetzt werden, denn überall an den großen, namhaften Orten des Felsens tobt nun die Schlacht, die sich ständig hin und her bewegt. Der Feind hat den Krieg und das Töten und damit auch die Leichen von Verteidigern und Heretikern gleichermaßen an jeden Ort des Felsens gebracht. Die Treppe der Schwerter, das geheiligte Mittelschiff, selbst die Übungshallen sind nun Orte geworden, an denen auf Leben und Tod gekämpft wird. Und das Schlimme an all dem ist, dass Waschtor trotz allem, was die Dark Angels ihm nun entgegenwerfen, nicht aufgehalten werden kann. Zu dem Zeitpunkt, an dem sich die ersten Verteidiger nun endlich Siegen zuwenden können, zerschlägt er die Verteidigung am verbotenen Tor, um zur Aufstiegsbrunnentreppe zu kommen und endlich den Gegenstand zu finden, dessen Lied in seinem Kopf nun derartig laut widerhallt, dass er fast nichts anderes hört. Begleitet wird er dabei von Wordbearers von Garhathon und einer Schar Black Legion, die von Xorphas, dem Hexer, selbst angeführt wird. Als man dieser Bewegungen gewahr wird, versucht man ihm entgegenzuwerfen, was man noch irgendwie aufbringen kann. Meister Lazarus schafft es, Truppen durch die Galeria Abscondael zu schicken und Azrael selbst hat sich nun in seinem geschwächten Zustand selbst auf den Weg gemacht, glaubt er doch, dass dies der Kampf sein wird, an dem er sich beteiligen muss, um das Schlimmste zu verhindern. Und er kommt auch zu dem Zeitpunkt an, an dem der Kampf unter ihm bereits tobt und er das betrachten kann, wogegen seine Brüder und er nun streiten müssen. Es sind widerstreitende Bilder, die sich hier auf seine Netzhaut brennen, denn er sieht das Galerium, eigentlich ein Ort des Gedenkens, ein Ort, der gesäumt ist von Heldenstatuen des Ordens, die so groß sind wie Warhound-Titans. Decken mit Paneelen aus Armaglas, die von hinten leicht und dezent beleuchtet sind, so dass dieser Ort, wenn er in Ruhe ist, eigentlich fast etwas Magisches, Schönes hat. An anderen Tagen könnte man das vermutlich auch über das sagen, auf das Waschtor gerade zuschreitet, das namenlose Tor selbst, das sich in der Ostwand dieses Raums befindet. Torflügel, die aus Obsidian geschlagen worden sind, umgeben von in Stein gemeißelten, wunderlichen, verdrehten, fantastischen Figuren, allesamt in die gleichen Kutten gekleidet. Und auf all diesem dann die riesige Eisenkette, die symbolisch die Tür verschließt, mit Gliedern, die größer sind als ein Dreadnought. Einst ein Ort, in dem Gesänge halten und in dem die jungen neuen Ordensbrüder ihre Initiationsriten über sich ergehen lassen mussten, nun ein Ort des Todes und der Verzweiflung. Sein Blick schweift über Statuen, die unter dem Bombardement zerbrochen sind und nun als Barrikaden genutzt werden, sieht auf die Verteidigungsanlagen, die vorgefertigt bereits hier griffbereit lagen und nun von den Servitoren so in Position gebracht werden, dass seine Brüder sich zumindest irgendwie dahinter zurückziehen können. Die Streitmacht der Dark Angels, die hier steht und versucht, das Tor zu verteidigen, ist derartig beeindruckend, dass er weiß, dass er damit vermutlich eine ganze Stadt hätte einnehmen können oder eine Xenos-Invasion auf einem kleineren Planeten mühelos hätte zurückschlagen können. Aber nun sind sie nicht auf das vorbereitet, was auf sie zukommt. Und genau das muss er nun mit ansehen. Denn die Hauptstoßkraft dessen, was Vashtor nun in die Schlacht schickt, sind nicht etwa die Heretiker Astartes. Nein, es sind Massen von Dämonen, die sich einfach nicht von dem beeindrucken lassen, was seine Brüder an Verteidigung hier gerade aufbringen können. Die Seuchendämonen, die den Halbgott begleiten, bewegen sich wie Eiter um die Hindernisse, während schillernde Dämonen sich einfach in die Luft erheben und mutagene Flammen auf die Verteidiger regnen lassen. Andere Dämonen, geschaffen aus Seide, Messer und alles durchdringendem Gelächter, tanzen durch die Reihen seiner Brüder in die Realität hinein und wieder hinaus und hinterlassen in ihren Reihen Tod und Verzweiflung, und wenn es doch irgendjemand schafft, sie ebenfalls zu verletzen, dann kommt nur ein lustvolles Stöhnen aus den verdrehten Kehlen. Und dann sind da natürlich noch die blutroten Kriegerdämonen, begleitet von Musik, die aus unheiligen Hörnern dringt und Trommelfelle zum Platzen bringt, und diese stürzen sich einfach den Namen ihres verdorbenen Kriegsgottes auf den Lippen in die Reihen der Verteidiger, ohne darauf zu achten, welchen Schaden sie selbst davontragen. Das alleine schon wäre schlimm genug, und dann sieht er auch noch die Dämonenmaschinen, die sie aus dem Hintergrund unterstützen und die seine Brüder mit ständiger Warp-Energie einhüllen und ihre Leiber und Ausrüstungen in nichts auflösen. Azrael begreift, dass all dies schon schlimm ist, dass all dies schon das Ende für die Dark Angels bedeuten könnte, allein dieser strategische Punkt, an dem die Schlacht sich gerade befindet, aber dann sieht er gleichzeitig auch noch, dass ein Teil der Black Legion es geschafft hat, die Verteidiger zu umlaufen und nun mehr als bereit ist, ihnen in die linke Flanke zu fallen, um dort die Verteidiger aufzumischen, und ihr dämonischer Fürst, dessen Namen er nicht kennt, schreitet von all dem völlig unbeeindruckt weiter auf das Tor zu. Und dann weiß Azrael, was sein Platz in dieser Schlacht ist, denn niemand darf durch dieses Tor und vor allem nicht der Feind. Die Geheimnisse dahinter müssen unbedingt geschützt werden, um jeden Preis, und er ist bereit, jeden zu bezahlen, selbst wenn es sein eigenes Leben kosten sollte. Denn wenn das Tor sich öffnet, dann besteht nicht nur die Gefahr, dass der Feind seine Finger auf Dinge legen könnte, die niemals aus dem Felsen getragen werden dürften, nein, dann würden die ungeweihten Brüder, die hier auch streiten, sich mit dem auseinandersetzen müssen, was hinter dem Tor auf sie wartet. Und niemand hat sie bis jetzt darauf vorbereitet, war es doch einfach nicht notwendig, hätte es eigentlich auch niemals notwendig sein sollen. Ihr Geist würde das, was sie dort sehen, was sie dort ertragen müssten, vermutlich nicht ertragen und würde einfach zerspringen und sie als völlig sinnlos sabbernde Hüllen auf dem Boden zurücklassen, die dann vielleicht ein lachender Dämon einfach nur auseinanderreißt. Er gibt also einen schnellen Befehl an Ezekiel und Lazarus, den diese unbedingt umsetzen sollen. Jeder Ordensbruder soll mit dem Rücken zum Tor streiten und jeder Ordensbruder soll mit dem Rücken zum Tor sterben, wenn es nicht anders geht. Denn lieber zerbricht ihr Körper, bevor ihr Geist in tausend Stücke zerspringt und am Ende dem Warp anheimfällt. Und nun hat er alles gesehen, was er sehen muss, also bewegt Azrael sich nun wirklich endlich in den Kampf, auf den er, wenn er ehrlich ist, eigentlich schon gewartet hat, ganz gleich, dass er weiß, dass er seinen Körper noch schonen müsste. Er geht mit den Seinen, die Truppen, die ihm gefolgt sind, direkt gegen die ersten Heretiker der Black Legion vor, und diese sind so sehr überrascht davon, dass aus dieser Ecke jemand kommt, dass es zu ersten Toten innerhalb der Reihen der Verräter kommt, und die anderen werden derartig verwundet, dass sie zumindest nicht mehr an der Schlacht teilnehmen können. Azrael ist glücklich, begeistert, gleichzeitig aber panisch, denn er spürt, wie sein Herzschlag nun schon nach den ersten Schritten, nach den ersten Hieben, die er getan hat, aus dem Takt ist, und er spürt vor allem, dass er hinkt, dass er das Bein nicht vernünftig belasten kann. Aber egal, er muss diesen Angriff weiter anführen, er muss siegen, er muss zu dem Dämonenfürsten vordringen. Und dann ebbt leider die erste Überraschung schon ab. Der Feind beginnt sich zu zerstreuen, damit er nicht mehr so ein leichtes Ziel bildet. Und dann nehmen sie die Brüder der Dark Angels unter Feuer. Azrael steht mit den meisten noch auf der Treppe. Die ersten seiner Brüder beginnen zu straucheln, fallen von den Stufen oder werden tödlich getroffen, bis Deathwings nach vorne treten, alles an Angriffen abblocken, so geübt und ruhig, wie sie eben in diesen Situationen sind, und dann können sie tatsächlich weiter vordringen. Es kommt zum ersten direkten Feuergefecht und Azrael findet zwar nicht Vashtor, aber er findet den Hexer, er findet Xorfas. Dieser betrachtet seinen Gegner mit Verachtung, die sehr, sehr schnell in Beunruhigung umschlägt, denn während Xorfas Azrael studiert, stellt er fest, dass dessen psionische Ausstrahlung derartig bedrohlich ist, dass dies hier vielleicht sein Ende sein könnte. Er schafft es auch nur so gerade, den ersten Hieb mit der Geheimnisklinge durch den obersten Großmeister abzufangen und dann einen purpurnen Blitz gegen Azraels Brust zu schleudern, der ihn davon abhalten soll, weitere Schläge gegen ihn auszuführen. Dieser jedoch hat Glück. Die Ägis des Helms des Löwen hält diesen purpurnen Blitz ab, löst sich aber unter dem Ansturm psionischer Macht auf. Azrael selber kann nicht aufgehalten werden. Er schlägt immer wieder und wieder zu, gewinnt Kontrolle über den Körper, der so lange nicht im Kampf beschäftigt war, und agiert dann endlich mit der Wut, dem Geschick und der Präzision, die ihn ausmachen, die seine Legende schon zu diesem Zeitpunkt geschmiedet haben. Xorfas ist in der Position, in der er einfach nur noch panisch parieren kann, in der er beginnt, darüber nachzudenken, ob er sich nicht vielleicht doch zurückziehen sollte. Und dann hat sein Verstand den Gedanken kaum zu Ende gebracht, da löst ein Hieb gezielt und unaufhaltsam seinen Kopf vom Rumpf. Er rollt über die Steinplatte der Halle und die Geschichte des Hexers ist an diesem Zeitpunkt zu Ende. Dieser Tod hat nun mehrere Auswirkungen. Denn nun ist einer der Anführer tatsächlich gefallen und die Verräter reagieren beunruhigt, ziehen sich nun erst einmal zurück, um sich neu formieren zu können und um sich neue Befehle zu holen und ermöglichen den Dark Angels damit einen weiteren Vorstoß, auch wenn dies bedeutet, dass man sich nun direkt mit den Dämonen auseinandersetzen muss, die den Rückzug der Heretiker Astartes decken sollen. Vashtor hat es mittlerweile geschafft, bei den Kriegern von Ezekiel und Lazarus anzukommen, ist also tatsächlich kurz vor dem Tor und Azrael zögert keine weitere Sekunde. Er weiß, dass er nun nachsetzen muss. Er muss diesen Dämonenfürsten in einen Zweikampf verwickeln und ihn, wenn es geht, töten, denn sonst ist hier alles verloren. Vashtor selbst fühlt keinerlei Bedrohung. Er kämpft mechanisch, kraftsparend, wie das gut geölte Uhrwerk, das sein Verstand und sein Körper in dieser Situation nun einmal sind. Er spürt, wie die Dark Angels einen wahren Sturm von Energiestrahlen gegen ihn entfesseln, um seine materielle Gestalt zu zerfetzen und ihn damit in den Warp zurückzuzwingen. Aber er ist doch immer noch der Herr des Realraums, der Herr über genau derartige Erfindungen. Und so lässt er sich auf das ein, was vor ihm entsteht, studiert die Funktionen der Waffe, nimmt die Signatur der Energie auf, die auf ihn zupeitscht, und innerhalb eines Wimpernschlages, bevor ein Mensch auch nur einen Gedanken zu Ende führen könnte, modifiziert er bereits seinen Leib und passt ihn auf die energetische Zusammensetzung an, dessen, was dort nun auf ihn zurast. Und so wird das, was ihn hätte vernichten können, zu Funken in dem Smog, der ihn umgibt. Anderes trifft tatsächlich auf seinem Leib auf, lässt aber einfach nur seine Adern und die Haut leuchten und er stößt einen begeisterten Aufschrei auf, ob der neu gewonnenen Energie, die ihn nun umgibt, über die er nun herrschen kann und die er in den Hammer umleitet, um diesen dann gegen seine Angreifer zu schleudern, die von dem, was ihn hätte töten sollen, von den Füßen gefegt oder aus dem Leben gebracht werden. Es ist ein kurzer Moment, den er tatsächlich genießt, aber dann sind eben die anderen Dinge wichtiger. Dann muss er sich wieder auf das Lied konzentrieren, das er hinter der Tür hört. Und er sieht die Gegner nun auch nur noch als lästige Hindernisse. Sie sind wie Gleichungen, die er nur noch kurz lösen muss oder vielleicht umgehen muss, damit er endlich das haben kann, wonach er sich so sehr sehnt. Also verbindet er sich mit den Dämonenmaschinen, die sich in der gesamten Galerie befinden, lässt sie für ihn passend feuern, damit er sich weiter fortbewegen kann, und verbindet sich auch gleichzeitig mit der Ausrüstung der Verteidiger, lässt Fehlfunktionen und Überlastungen entstehen, und so explodieren Granaten und Energiezellen gleichermaßen, die Astartes werden von ihrer eigenen Ausrüstung, die sich gegen sie wendet, dahingerafft. Und all das, was er selbst nicht vernichten kann, überlässt er dem gackernden Haufen Dämonen, das ihn begeistert umgibt und das nach immer noch mehr Vernichtung und Blut so sehr dürstet. Andere Verteidiger hätten vermutlich zu diesem Zeitpunkt aufgegeben oder wären niemals zu diesem Punkt gekommen, nicht aber die Dark Angels. Diese kämpfen immer verzweifelter weiter, auf den Leichen ihrer Brüder stehend, befeuert von den Worten ihrer Anführer, allen voran Skriptor Ezekiel, der seine psionische Kraft eins ums andere Mal bündelt, um einen Blitz nach dem anderen auf den Feind zu werfen, Blitze, die teilweise von einem Dämon zum anderen springen und nur einen verbrannten Haufen Asche und glimmendes Fleisch hinterlassen. Gerade dieser Widerstand weckt tatsächlich Vashtors Interesse nun doch für einen kurzen Augenblick, sieht er den Skriptor doch tatsächlich als eine der lästigen Gleichungen, die gelöst werden muss, und er hätte dies vermutlich auch getan, wäre nicht mit einem Mal sein Körper von einer Salve von Boltgeschossen getroffen worden, die er nicht hatte kommen sehen. Fleischbrocken und Draht werden schmerzhaft aus seinem Körper gerissen und das erste Mal, seitdem er den Felsen betreten hat, ist er tatsächlich verletzt. Und so wirbelt er wütend herum, um denjenigen anzusehen, der ihm das angetan hat, und blickt auf den Helm Azraels, der den Zorn des Löwen im Herzen trägt und den Bolter im Anschlag, bereit, Vashtors Existenz nun ebenfalls ein Ende zu setzen. Und neben ihm stürmen sie heran, Krieger in grünen Rüstungen, Schulter an Schulter, Brüder im Geist und im Herzen, und sie tragen immer noch das Banner des Ordens hoch, als wären sie hier diejenigen, die das Geschick der Schlacht bestimmen würden. Von derartigen Zuschaustellungen ist Vashtor natürlich wenig beeindruckt. Was er gerade ist, ist wütend, gereizt, ob der Unzuverlässigkeit seiner sterblichen Verbündeten, die eigentlich genau derartigen Widerstand doch längst hätten ausschalten sollen. Aber natürlich hat er immer noch ein Ass im Ärmel, immer noch eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man ihn weniger angreift, und genau darauf greift er nun zurück. Er wirft in den Kopf, in den Nacken und stößt ein durchdringendes Schadcode-Gebrüll aus, das in die Vox-Kanäle der Dark Angels eindringt, während die Hälfte der Dämonen versteht, dass sie sich nun gegen die Neuankömmlinge wenden sollen. Er selbst hebt nun den Hammer an und den eigenen Leib in die Luft, umgeben von Smog und knisternden Blitzen, um sich Azrael selbst zu stellen, den er als das größte Problem in dieser Halle ausmacht. Und damit wird die Schlacht, die bis zu diesem Zeitpunkt schon unsäglich brutal tobte, noch einmal grauenvoller, selbst wenn niemand sich dies bis zu diesem Zeitpunkt hätte vorstellen können. Jene Dark Angels, die es nicht schaffen, den Helm rechtzeitig von ihrem Kopf zu reißen, werden dem Wahnsinn anheimfallen, denn das, was Vashtor über die Kanäle schickt, ist derartig verdorben und widerwärtig, dass der einfache sterbliche Verstand, selbst der eines Space Marines, es einfach nicht ertragen kann. Jene, die es schaffen, finden sich in einem tödlichen Gewitter aus Bolterfeuer, Höllenfunken, Dämonen und Kettenschwertern wieder, bei dem man teilweise kaum noch erkennen kann, wer eigentlich Freund und wer eigentlich Feind ist. In all dem steht Skriptor Ezekiel und brüllt gegen den Wahnsinn an, treibt die Söhne des Löwen weiter voran, ruft ihnen zu, dass sie endlich kämpfen sollen, kämpfen, 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 während Meister Lazarus mit dem Rücken gegen das Tor gepresst, nur noch die letzten seiner treuesten Brüder neben sich, versucht, die Dämonen zurückzutreiben, die versuchen, die Kette und damit auch das Tor auseinanderzureißen. Und in der Mitte von all dem treffen sich nun die beiden Anführer zu einem Duell, das alles hier entscheiden könnte. Azrael selbst, als unglaublicher Krieger, jemand, der jahrhundertelange Erfahrung und Geschick mit sich bringt, der aber von dem, was hinter ihm liegt, immer noch nicht ausgeheilt ist, kämpft nun gegen Vashtor, einen zeitlosen Schrecken aus dem Warp, einen Halbgott, der zum richtigen Gott aufsteigen möchte und der nun zum ersten Mal wirklich echte Wut zeigt. Und seine Angriffe sind derartig wuchtig, dass die Systeme von Azraels Reliquienausrüstung damit beginnt, Funken zu sprühen und tatsächlich damit beginnt, teilweise zu versagen. Der Hammer prallt auf die Geheimnisklinge auf und schon nach dem allerersten Schlagabtausch muss Azrael erkennen, dass er hier nicht gewinnen kann. Er ist zu schwach, Vashtor zu mächtig, und wenn er das hier nicht schnell zu Ende bringt, wie auch immer, dann wird er hier sterben. Genau das sind die Dinge, die im Strategium nun von Meister Belial betrachtet werden, während der Felsen sich Marvens Griff immer weiter und weiter nähert, immer weiter gegen die Verfolger feuert und mittlerweile derartig viele Schiffe zerstört hat, dass er einen eigenen kleinen Gürtel aus Trümmern um sich herum hat bilden lassen können. Meister Belial versucht zu ertragen, was er sieht, aber das, was er sieht, greift ihn so sehr an, dass es mit jeder Sekunde schwieriger wird, auszuharren. Über den Vox kommen erste Nachrichten von imperialen Kriegsschiffen, die ankündigen, dass sie sich auf den Weg machen, von Marvens Griff aus, dass sie nun tatsächlich genug Zeit und Möglichkeiten haben, um dem Felsen zu helfen, und dass man nur noch wenige kurze Momente ausharren soll, bevor alles gut wird. Belial hört all dies, aber spürt, wie er selbst verbittert denken muss, dass es natürlich schön ist, gut ist, dass die imperiale Verteidigung kommt, aber dass seine Brüder das vermutlich nicht mehr erleben werden. Und genau das ist nun auch der Gedankengang, der ihn zum Umdenken bringt. Er wird seinen Posten jetzt verlassen, er wird jetzt in all das eingreifen. Jene, die sich noch im Strategium befinden, können seinen Aufgabenbereich genauso gut übernehmen, wie er es bis jetzt selbst getan hat. Und dann ist auf einmal alles anders. Der Felsen passiert einen unsichtbaren Energievorhang. Der Vox ist aus, man hört nichts mehr und dann auf einmal nur noch säuselnde Stimmen, ein Flüstern. Und dann sieht niemand mehr irgendetwas. Schatten tanzen vor den Augen, es ist absolute Dunkelheit. Jedes Lumen flackert auf, erlischt, geht nach wenigen Sekunden wieder an, aber jene, die angehen, werden nie wieder so hell, wie sie es einst eigentlich waren, und auf dem ganzen Felsen scheint eine seltsame Dunkelheit zurückzubleiben. Die Schatten werden tief, dunkel, fast als würde sich etwas Lebendes in ihnen bewegen, als würden sie selbst leben. Und hätte Belial nicht jetzt schon längst die Entscheidung getroffen, sich in den Kampf einzumischen, wäre dies der Moment, in dem er es endgültig getan hatte. Hier um ihn herum tobt etwas derartig Übernatürliches, dass er es nicht ignorieren kann, ist er doch gerade der beste Mann, der nicht mit einer anderen Schlacht belagert ist, der sich genau das ansehen und es hoffentlich schnell zu einem Ende bringen kann. Und so sammelt er die Ritter des Deathwing und zieht los, um gegen irgendetwas zu kämpfen, von dem er noch nicht genau weiß, was es ist. Diese Schatten tanzen nun auch um den Meister der Schmiede herum, der fast den Kampf gegen die Schadkot-Dämonen gewonnen hat und nicht ganz versteht, was passiert, aber so etwas wie Hoffnung um sich herum spürt. Und natürlich spürt es auch Vashtor. Er spürt die unheiligen Mächte, die hier am Werk sind, und weiß natürlich, dass er es nicht war und dass es auch nichts ist, was er angefordert oder gar geplant hat. Und so ist er kurz abgelenkt von der Auseinandersetzung mit Azrael, ist zu neugierig, die große Schwäche, die seinen Charakter trägt, schickt Teile seines Verstandes in die Wit-Übertragungen und die Auspex-Systeme, um sich anzusehen, was überall auf dem Felsen passiert und um schnell zu verstehen, wogegen er nun vielleicht als nächstes streiten muss. Azrael nutzt die Zeit, zieht sich zurück, feuert noch eine letzte Salve des Zorns des Löwens im Rückzug und hinterlässt damit weitere tiefe Spuren in Vashtors Körper. Dieser knurrt einen Fluch, setzt nun doch nach, will Azrael mit einem einzigen letzten gezielten Schlag des Hammers erledigen und hätte dies vielleicht sogar geschafft, wenn nicht auf einmal aus dem Nichts ein Sturm durch das Galerium geheult wäre. Das Licht wird ein einziges Mal nun noch heller, scheint die Schatten fast verdrängen zu können, aber dann explodieren die Lumen, es regnet Glassplitter und dann ist es dunkel. Alles, was man als Lichtquelle noch hat, sind die Flammen, die aus den Auseinandersetzungen entstanden ist. Die Schatten tanzen weiter wie Lebewesen, werden größer, verändern sich, nehmen Form an. Vashtor sieht erste Ströme empirischer Energie und hört ein Seufzen wie von Wind, das über einen Friedhof weht. Ein Seufzen, das immer wieder, immer öfter auftaucht. Ströme, die immer öfter auftauchen und die dann endlich Halbschattenportale im Gewebe der Realität formen. Halbschattenportale, aus denen Space Marines in dunklen Gewändern und schweren Kutten treten. Die Dark Angels versteifen sich. Man hört, wie das Wort Gefallene durch die Vox-Kanäle gewispert wird, als Warnung, als Fluch.
beides gleichermaßen. Und dann werfen die Neuankömmlinge ihre Kapuzen zurück und man sieht Wordbearers und Alpha Legion. Und diese eröffnen einfach in dieser Sekunde das Feuer auf jeden vor Ort, ganz gleich, ob es sich um Heretiker oder Loyalisten handelt. Der Archifane lässt den Blick schweifen, versucht zu verstehen, versucht zu begreifen und tut es dann sehr, sehr schnell, als er das dämonische Schattenmal auf ihren Rüstungen sieht. Und dann spürt er vor allem, wie sein Zorn gegen Azrael auf einmal nur noch eine winzig kleine Flamme ist gegen den Zorn, den er nun gegen den Neuankömmling verspürt. Bellacor, der dunkle Meister. Und genau der ist es, der dafür gesorgt hat, dass nun auf einmal ein Kampf mit drei Fronten tobt. Jeder gegen jeden und die Dämonen gegen alle. Denn diese haben keine wirkliche Loyalität zu Vashtor. Sie sind nur gekommen, um zu töten, um zu vernichten. Und das kann man auch gegenüber Heretiker Astartes, mit denen man gerade noch Seite an Seite gekämpft hat. Die Dark Angels nutzen das Chaos, das ausbricht. Sie sammeln sich nun so schnell wie es geht, tauschen erste Befehle aus und überlassen das Chaos dem Gemetzel gegen sich selbst und ziehen sich zu dem Punkt zurück, den sie nun immer noch wirklich bewachen wollen und müssen, nämlich das namenlose Tor. Vashtor beginnt zu rechnen und kommt zu einem widerwärtigen Ergebnis. Entweder handelt er jetzt, handelt schnell, oder sein Plan endet an diesem Punkt. Und genau das kann er sich aus so vielen Gründen nicht leisten. Er muss doch einfach nur durch die Verteidigung hindurchbrechen, wie er das an so vielen anderen Orten schon zuvor getan hat. Und das hätte er vielleicht sogar noch geschafft, wenn sich nicht auf einmal die Schatten um ihn herum selbst verdichtet hätten. Er spürt ein tiefes Gefühl von Verachtung, das aus den Schatten heraus nach ihm greift. Er spürt die Doppelzüngigkeit, die nun in der Dunkelheit auf ihn wartet, schmeckt etwas wie Galle und Verrat, hört Gelächter und dann ist er einfach nur noch von Schatten umgeben. Er versucht panisch, sich aus dieser Beschwörung zu lösen, sprengt den Sturm das erste Mal mittels der infernalischen Antriebskraft, die ihn umgibt, und tatsächlich schafft er es, den Schatten in Stücke zu reißen. Er schlägt seinen Hammer auf die ihn umgebenden Steinplatten, Kabel und Drähte brechen daraus hervor und versuchen, den Kampf gegen die Dunkelheit aufzunehmen. Der Spott verschwindet, aber ein bedrohliches Knurren ist nun aus der Dunkelheit zu hören. Die Schatten versuchen sich wie Seile um seinen Körper zu winden, versuchen seinen Hals zu erfassen, ihn zu würgen, den Kopf abzutrennen, aber er schafft dies gerade noch mit dem Gemisch aus Draht und Kabeln zu zerschneiden und diese seltsamen Schattenseile in Asche verwandeln zu lassen, die ihm nichts mehr tun kann. Es ist ein Kampf seines industriellen Leuchtens gegen eine übernatürliche Dunkelheit und nun ist er tatsächlich dazu gezwungen, seinen Verstand aus all den anderen Systemen zurückzuziehen, die er gerade noch dazu genutzt hat, um sich einen Überblick zu verschaffen und Kriegsmaschinen zu benutzen, denn er weiß nun, dass er sich durch seine eigene Neugierde geschwächt hat. Seine gespaltene Psyche war und ist nicht dazu in der Lage, diese Bedrohung gegen ihn selbst einfach so zurückzuschlagen. Eine weitere schlechte, schwache Entscheidung. Und da ist er für einen Moment wütend auf sich selbst, bis er begreift, was die Schatten vorhaben. Sie zerren ihn in einen Abgrund, den er nun erst das erste Mal wahrnehmen kann. Und er weiß, dass ihm nun wahrscheinlich etwas passiert, das er nicht das erste Mal erlebt. Dass man ihn aus der Realität tritt, dass er zurück in den Warp gerissen und sein realer Leib vergehen muss. Er wartet auf dieses schlimme, ekelhafte Gefühl der Verbannung, aber dann steht er auf einmal wieder im Licht und der Realraum ist völlig klar und greifbar um ihn herum. Er wurde nicht zerfetzt und in den Warp geworfen, man hat ihn an die Oberfläche des Felsens gebracht. Er weiß nicht, was dies soll, und so brüllt er in den Schatten, dass der eitle Narr Bellacor offensichtlich einfach nur prahlen will. Und während er dies flucht, sieht er auf den Turm der Engel, sieht die Kämpfe, die dort immer noch toben, und sieht Orak entfesselt über sich schweben, seine Arche des Omens, die an Bug und Heck mittlerweile brennt, aber nichtsdestotrotz immer noch aus vollen Rohren feuert. Die abscheuliche Intelligenz, der er die Arche geschenkt hat, will sie offensichtlich auch verteidigen und sie kämpft verbissen weiter und sorgt dafür, dass der Felsen weiter und weiter beschädigt wird. Dann schweift sein Blick weiter, er sieht neue Schattenportale auf der Oberfläche, sieht die Wordbearers und die Alpha Legion in ihren Kutten auch da hervortreten, begleitet von Dämonenmaschinen und Kampfpanzern, und dann sieht er etwas, das für ihn neu ist. Chaosritter in der Halbschattentracht, die nun erneut wieder beide Seiten angreifen, Verteidiger und alte Angreifer gleichermaßen. Und dann ertönt endlich die Stimme desjenigen, der ihm all dies angetan hat. Der verkündet, dass es hier nicht um Prahlerei geht, sondern nur darum, jemanden zu demütigen, der offensichtlich vergessen hat, wie niedrig sein Platz eigentlich ist. Vashtor wirbelt herum und sieht, wie Bellacor sich aus der Finsternis selbst manifestiert. Einen Moment lang spürt er so etwas wie Bewunderung, als er den dunklen Meister betrachtet, denn tatsächlich geht etwas Beeindruckendes, eine fast schon infernalisch verdrehte Schönheit von ihm aus. Aber er fängt sich schnell wieder und verkündet, dass jemand, der einst sterblich war, das hier nicht hätte behindern sollen. Bellacor lacht, verkündet, dass Vashtor nichts weiter ist als ein speichellecker Abadons, nennt ihn den Ölmadenkönig des Rußes und des Schrottes, jemand, der etwas Schlimmeres ist als ein ehemaliger Sterblicher, das Werkzeug eines Sterblichen, aber immerhin war er nützlich und er bedankt sich erneut spöttisch dafür, dass das Schild sabotiert wurde. Vashtor verkündet wütend, dass für Bellacor nützlich zu sein nicht der Plan gewesen wäre und sendet erneut einen Schadcode zu den Seinen, damit sie zu seiner Unterstützung kommen, damit er nun den Kampf gegen den neuen, den mächtigen Gegner aufnehmen kann. Bellacor lacht, verkündet, dass Vashtor sich unhöflich verhält, schließlich hätte er sich derartig viel Mühe gegeben, dass sie beide sich endlich treffen könnten. Nichts, was den Gott, den Halbgott leider nur beeindruckt. Er nennt ihn gehässig, verkündet, dass er selbst keinerlei Zielstrebigkeit hat und keinen Funken Intelligenz. Es ist der Moment, an dem das Austauschen von Höflichkeiten fast zu einem Ende gekommen ist. Der dunkle Meister kündet, dass man ihn jetzt vielleicht daran erinnern sollte, welche Dämonengottheit Abaddon an der Leine trägt, und dass er ihn nun hier zurück zu seinen Zahnrädern treiben würde, denn das sei offensichtlich genau das, was Vashtor verdient hätte und nötig sei, und dann gehen sie beide in den Kampf gegeneinander über. Wie schon in den Tiefen, in den Hallen, sorgt das, was nun passiert, dafür, dass eine eigentlich zuvor einigermaßen geordnete Schlacht, die klare Verhältnisse kannte, zu einem Hexenkessel voller Anarchie wird. Bellacors Anhänger verfolgen auch hier scheinbar keinen gezielten Plan, außerhalb so viel Zerstörung und Tod über die Verteidiger und Angreifer zu bringen, wie es ihnen irgendwie möglich ist. Sie wandern in den Schatten, mit denen ihr dunkler Meister den Felsen überzogen hat, schlagen aus diesem Schatten heraus zu und verschwinden dann genauso schnell wieder, wenn ihre körperliche Existenz bedroht scheint. Die Dark Angels, die es geschafft haben, sich hier ebenfalls in den Stellungen einzugraben, überleben diese Angriffe irgendwie. Für die anderen ist es allerdings eine Katastrophe, vor allem auch, weil immer wieder Schatten auftauchen, die ihnen derartig die Sicht rauben, dass sie den Feind erst kommen sehen, wenn sich schon ein Messer in ihren Rippen versenkt hat. Und auch Vashtors Truppen sehen sich nun einem gigantischen Problem gegenüber. Sie sehen nicht mehr, verstehen nicht mehr, wer Freund oder wer Feind ist, tragen teilweise die gleichen Abzeichen und die Entertrupps, die gerade noch das Momentum hatten, verlieren nun deutlich an Boden, kommen teilweise überhaupt nicht mehr auf den Felsen an oder wenn sie ihn betreten, werden sie vom Feuer Bellacors Truppen einfach vernichtet. Wer den Schadcode von Vashtors Truppen jedoch gehört hat, versucht nun um jeden Preis zu ihm zu kommen. Manche schaffen es, andere sterben bei dem Versuch, niedergemetzelt von Dark Angels oder von Bellacors Anhängern, und all dies führt nun natürlich dazu, dass der Kampf auf der Oberfläche schlimmer wird, als er bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt denkbar war. In den Tiefen allerdings sorgt dies dafür, dass Azrael und seine Brüder auf einmal dazu in der Lage sind, Verteidigungsstellungen zu sichern, um das strategische Momentum zum allerersten Mal, seitdem all dies angefangen hat, endlich wieder bei den Dark Angels liegt. Auch hört der Angriff auf das Voxnetz auf. Man hört nicht mehr das Brüllen, das Kreischen des Wahnsinns von Vashtor, sondern man hört Azraels Stimme. Und diese ist gequält, voller kalter Wut, aber vor allem eins, sie ist kampfbereit und erinnert seine Brüder an die Schwüre, die sie einst alle geleistet haben. Sie, die versprochen haben, bis zum letzten Atemzug für den Imperator zu kämpfen. Sie, die versprochen haben, alle Heretiker, denen sie begegnen, ohne Gnade zu töten. Und sie, die versprochen haben, alles zu verteidigen, was ihnen heilig ist. So viele Eide und all diese müssen heute erfüllt werden. Der Felsen muss gesäubert werden, denn ansonsten werden sie wortbrüchig, nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch dem Gott-Imperator auf dem goldenen Thron in Terra. Und so treibt es sie voran, ihr Rachedurst und der Wunsch, ihren eigenen Worten gerecht zu werden. Und auf einmal sind sie wieder derartig präzise und entschlossen, wie man sie überall in der Galaxis fürchtet und wie sie einfach vorher noch nicht sein konnten, weil man sie in eine Lage gezwungen hat, für die sie nicht geschaffen waren. Vielleicht hätte Vashtur von diesem Punkt aus noch irgendetwas koordinieren und siegen können, wenn er denn in der Lage gewesen wäre, irgendetwas zu koordinieren. Er aber befindet sich im Duell gegen Bellacor und braucht für diesen Kampf alles, was er hat. Dann prallen die Klinge der Schatten und der Hammer des Archifanen das allererste Mal aufeinander. Bellacor bewegt sich durch die Schatten und Warp-Ebenen, während Vashtur sich durch die Zeit selbst und den Realraum windet, um dem Hieb zu entgehen, der nun auf ihn eindringt, und er schafft es tatsächlich, ihn zu parieren. Es ist ein Erfolg, ein kurzer Genuss, als er die Entrüstung Bellacors spürt, der nicht versteht, wie sehr Vashtors Wille und Herrschaft über den Realraum dazu in der Lage sind, das, was er tut, zu schlagen. Aber es ist nur ein kurzer Moment von Triumph, denn der dunkle Meister wäre nicht er selbst, wenn er sich nicht an diese Dinge anpassen könnte. Und so wird er sehr, sehr schnell zu einem Wirbelsturm aus Schatten, aus dem die Klinge immer und immer wieder hervorbricht. Und gleichzeitig wirft er Sticheleien direkt in Vashtors Verstand, die ihn ablenken und wütend machen sollen. Und es funktioniert, denn dieser ist nicht schnell genug. Er kann nicht alles abwehren, spürt, wie die Klinge beginnt, seinen sterblichen Körper zu verletzen und dann tatsächlich seine Brust auf einmal ganz durchstößt. Er weiß, dass er die gegen ihn gerichtete Gewalt nicht lange ertragen kann, ohne sich aufzulösen, und genau das kann er hier nicht zulassen. Also nimmt er die Wut, die in ihm aufkommt, die in ihm tobt, die immer größer wird, zusammen, denn er wird sich nicht in den Warp zurückschleudern lassen, und greift auf seine techno-arkanen Kräfte zurück. Er reißt an der Energie, die die Schilde versorgt, die gerade den Turm der Engel schützen, formt sie zu einer temporären Schildkuppel vor sich selbst, verstärkt sie durch seine eigenen Fähigkeiten, und tatsächlich prallt die Klinge der Schatten an diesem eigenartigen Konstrukt ab. Bellacor knurrt wütend und Vashtor nutzt die kurze Pause, die er nun hat, um die Raketen, die Feind und Verteidiger gleichermaßen schießen, um ihnen ein neues Ziel zu geben, und dann gehen Plasmasprengköpfe auf einmal auf den beiden nieder. Für jemanden, der von außen darauf blickt, völlig ungenau, für Vashtor selbst aber grauenvoll präzise berechnet. Und es passiert das, worauf er gehofft hatte. Bellacor flackert, tanzt in den Schatten, findet schließlich eine Lücke, von der er glaubt, dass sie aus Versehen gelassen worden ist, in der er sich materialisieren kann. Aber die ist exakt so berechnet worden von Vashtor, dass dieser nun noch den Hammer mit all der Kraft, die ihr zur Verfügung steht, schwingen muss. Und dann trifft der Hammer den dunklen Meister unter dem Kiefer und reißt ihn von den Beinen. Der Archifane setzt direkt nach, will den nächsten Schlag tun und ist dann aber von absoluter Dunkelheit umgeben, sieht nichts mehr, schlägt einfach nur noch wild um sich, um vielleicht irgendjemanden irgendetwas zu treffen, spuckt wüste Beleidigungen gegen Bellacor auf und macht der Frustration Luft, dass hier Pläne kaputt gemacht werden, die er jahrhundertelang vorbereitet hat. Als Antwort bekommt er nur den üblichen Spott und einen weiteren gezielten Stich. Die Klinge dringt in seinen Rücken ein und tritt aus seiner Kehle wieder aus. Vashtor schreit, erstickend, und stößt infernalische Energie aus, um sich selbst vor dem zu schützen, was gerade passiert. Energie, die derartig mächtig ist, dass Schmerz durch Bellacors gesamten Körper zuckt. Er muss die Klinge loslassen, taumelt zurück und zieht sich in die Dunkelheit zurück, um sich erneut zu sammeln, hat aber tatsächlich ein wissendes Grinsen auf den Lippen, denn er weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Vashtor nicht verstanden hat, was sein Eingreifen an diesem Ort bewirkt. In den Augen Bellacors ist er nichts weiter als ein unterentwickelter Möchtegern-Gott, dessen Pläne genau hier enden werden. Der Schild wird, denn das weiß Bellacor, aber Vashtor nicht, bald wiederhergestellt sein, denn das, was der Meister der Schmiede wahrgenommen hat, die Schatten, waren seine eigenen Jünger, die dafür sorgten, dass Vashtors Leute die Generatoren nicht weiter beeinflussen konnten, und jetzt zu diesem Zeitpunkt hat der Schmied die Schadcodes derartig im Griff, dass die Aegis tatsächlich wiederhergestellt werden kann. Und dass er verloren hat, nun das schleudert er Waschtor natürlich entgegen, verkündet, dass er zu den Sternen schauen soll, wenn er ihm das nicht glaubt. Und wieder seinem eigenen Wunsch tut Waschtor genau das, schmeckt die Asche in den Übertragungen und sieht dann die Loyalistenschiffe, die nun zur Verteidigung hinzukommen, und weiß ab diesem Zeitpunkt, dass er nichts mehr tun kann. Denn Bellacor hat den Angriff auf Marvins Griff vor dem Überfall auf den Felsen abgebrochen. Er hat sich mit seinen Elitetruppen in die Schatten zurückgezogen und hat nur noch Kultanhänger und abtrünnige Miliz zurückgelassen, um das Werk der Vernichtung auf dem Planeten weiter fortzuführen. Dies hat natürlich dafür gesorgt, dass die Verteidiger begriffen haben, dass sie dort nicht mehr so dringend gebraucht werden wie bei der Verteidigung des Felsen. Und natürlich haben Personen wie Vero Targaryus und die übrigen Einsatzverbandkommandanten dann sofort auf den Notruf des Felsens reagiert, nun wo sie Zeit dafür hatten. Und sie treten nun in den Kampf ein, wo der erste Überraschungsschwung von Bellacors Angreifern endet. Und es ist alles genau, wie der dunkle Meister es geplant hat. Oder fast, denn womit er nicht gerechnet hatte, war die Vehemenz, mit der die Loyalisten nun auch gegen seine eigenen Leute vorgehen. Womit er nicht gerechnet hat, ist die Rache des Hauses Raven. Denn in dem Moment, in dem die Landungsschiffe nun auf dem Felsen aufsetzen, preschen die Ritter aus dem Hause Raven hervor und gehen direkt auf die Ritter aus dem Hause Korvax los, um ihren Schwur zu erfüllen. Diese Chaosritter befinden sich zum Zeitpunkt des Angriffes gegen sie in einer Zweiteilung. Eine Hälfte ist damit beschäftigt, die Deflektorschilde des Turms der Engels zu bombardieren, während die andere Hälfte sich selbstständig auf die Jagd nach dem Feind gemacht hat, um so viele wie möglich von ihnen zu töten und so viel Ruhm und Ehre für sich selbst zu fangen, wie es irgendwie möglich wäre. Die erste Gruppe sieht ihr Ende nicht kommen. Grevan fällt mit seinen Leuten derartig in den Rücken dieser Chaosritter, dass es ihm ohne große Gegenwehr gelingt, einen der Tyrannenritter zu erschlagen, während der Rest durch Sperrfeuer fällt und auch eben die anderen Ritter, die nun im Rücken der verhassten Feinde stehen. Der Jagdtrupp, angeführt von Margraf Vesh, schafft es zwar gerade noch zur Verstärkung zu kommen, dann ist es aber eigentlich schon zu spät. Der erste Teil des Trupps, der Chaosritter, fällt und das Haus Raven befindet sich in der perfekten Position, um sich Margraf Vesh zu stellen. Die Ultramarines und Nova Marines der Loyalisten, die nun ankommen, beginnen direkt ihre Infanterieoffensive. Die Nova Marines starten eigentlich beim alten Alduruk, aber es kommen sehr schnell übel gelaunte Befehle der Dark Angel über den Vox-Kanal, dass man sich doch bitte hinter die Außenmauer des Alduruk begeben solle, um dort die Ritter von Haus Raven zu unterstützen. Targaryus hingegen führt seine Ultramarines zum Hauptangriff, unterstützt von Cyborg-Soldaten des Adeptus Mechanicus, die sich ihm für diesen Angriff angeschlossen haben. Er kämpft direkt gegen die Black Legion, die an diesem Punkt die Dark Angels belagert. Natürlich sieht er aus dem Augenwinkel das Duell der Dämonenfürsten, aber er trifft sehr schnell die Entscheidung, dass es wohl das einzig Vernünftige wäre, den Feind sich hier gegenseitig auslöschen zu lassen und dann einfach nur noch die Reste vom Felsen zu fegen. Und so drängt er frisch und kampferprobt die Black Legion aus ihrer Stellung in eine offene Feldschlacht, wo sie direkt in die Arme der dort wartenden Panzerschwadrone der Dark Angels laufen und ihr Ende finden. Die Überlebenden versuchen einen panischen Rückzug in die Richtung Waschtors, der dort immer noch am Boden liegt, während Bellacor beginnt, seine Kräfte um sich herum zu sammeln. Denn seine Arbeit hier ist getan. Er hatte nie genug Krieger mitgebracht, um einen ernsthaften Gewinn an diesem Ort an sich zu reißen, denn sein Plan war schließlich nur das, was Waschtor hier zu tun gedachte, zu stören, um dann zu verschwinden. Waschtor sieht dies und sammelt noch ein allerletztes Mal seine Kräfte, denn dies kann er nicht zulassen. Er muss angreifen, bevor ein Rückzug stattfinden kann. Und so übernimmt er mit einem einzigen gezielten Gedanken die Kontrolle über Dutzende von Maschinengeistern, schickt Schadcode-Ranken in jedes Panzergeschütz, das er erreichen kann, und all das wendet sich mit einem weiteren einzigen Gedanken gegen Bellacor. Und bevor dieser verschwinden kann, findet er sich in einem irrwitzigen Feuersturm wieder, der derartig mächtig ist, dass Verteidiger und Angreifer gleichermaßen zu taumeln beginnen. Kriegsmaschinen, die gerade eben noch standen, stürzen einfach um und gehen in Flammen auf. Und Bellacor selbst wird derartig getroffen, dass sich im Rückzug seine sterbliche Hülle aufreißt und er gerade noch so in die Schatten verschwinden kann, bevor er selbst verbannt wird. Und dann ist er fort, er und seine Jünger, jeder Einzelne, der das Schattenmal auf der Rüstung trug. Prinzeps Grevan flucht an alle Götter, die ihn hören können und hören wollen, denn selbst die Leichen der besiegten Heretiker hat Bellacor mit sich genommen, da ist keine einzige Spur mehr vom Hause Korvax und damit auch keine Chance zu erfahren, wo sein Heimatplanet sich gerade befindet. Die Dark Angels reagieren argwöhnisch auf das Verschwinden des Feindes. Schließlich haben sie einen ganzen Tag voller bösartiger Überraschungen hinter sich und eigentlich warten sie nur darauf mit gezogenen Messern, dass der Trick ein Ende findet und sie erneut attackiert werden. Aber dann kommen mehr und mehr Meldungen über die Vox-Kanäle, dass ein Sektor nach dem anderen gesäubert werden konnte und man beginnt zu hoffen, zu glauben, dass vielleicht doch alles gut gewesen sein kann. Und dann konzentriert man sich auf Vashtors Truppen, denn nun hat man Verstärkung, man hat Brüder, die noch nicht vom Kampf vollständig ermüdet sind und man hat den eigenen Hass. Vashtors Truppen finden sich damit auf einmal in einem blanken Kampf ums Überleben wieder, anstatt einen Schatz zu finden, zu bergen und dann einfach wieder zu verschwinden oder gar den Felsen einnehmen zu können und das zu schaffen, was noch nie irgendjemand geschafft hat. Es beginnt ein großes Aufräumen. Man tötet und vertreibt, was man finden kann. Manche der Heretiker kann man tatsächlich gefangen nehmen. Die Dämonen werden allesamt zurück in den Warp getrieben. Und dann ist es tatsächlich vorbei. Man weiß natürlich, dass die Spuren und dass der Makel, der hinterlassen wurde, länger dauern wird als diese letzte Säuberungsschlacht, aber zumindest ist niemand mehr auf dem Felsen, der ihn durch seine blanke Anwesenheit beflecken kann. Vashtor weiß, dass alles verloren ist. Er weiß, dass er nun nur noch seine eigene Wut hat, weiß, dass ewig geschmiedete Pläne nun zunichte gemacht worden sind, denn das, was er dort holen wollte, ist kein Teil, der anders ersetzt werden könnte. Er muss es holen, anders kann der Schlüssel nicht gebaut werden, anders kann er seine Abmachung mit Abaddon nicht einhalten. Aber die Verteidiger des Felsens sind nun das unmittelbarste all seiner Probleme und er selbst muss sich retten. Also holt er, während die Dark Angels beginnen, den Felsen zu säubern, mit Schadcode-Befehlen die noch funktionsfähigen Schiffe unter seinem Kommando so nah heran, dass sie mit einem Rückzugsfeuer für seine Einheiten beginnen können. Natürlich plant er nicht, alle Truppen mit sich zu nehmen, denn sonst müsste er weitaus mehr Schiffe opfern und diese sind ihm, wenig überraschend, mehr wert als das Leben von Sterblichen. Aber er weiß auch ganz genau, dass es klüger ist, ein paar zurückzubringen zu Abaddon, als ihm von einem vollständigen Massaker berichten zu müssen. So wartet er auch nicht ab, wie die Evakuierung schließlich zu Ende geht, sondern teleportiert sich selbst zurück an Bord der Orak entfesselt, die mittlerweile fast vollständig brennt und nur noch von ihren esoterischen Verteidigungssystemen zusammengehalten wird und kündigt an, dass sie gehen werden. Die abscheuliche Intelligenz zündet die Triebwerke zur Flucht. Jene imperialen Schiffe, die versuchen, das aufzuhalten, werden tatsächlich noch vernichtet. Und dann verschwindet Vashtor, als wäre er nie dort gewesen. Es sind lange Tage, die von nun an für den Felsen und die Dark Angels beginnen. Die Auswirkungen sind noch lange spürbar, denn natürlich schafft man es nicht, bereits in den ersten Tagen alle Heretiker zu töten. Fast Wochen danach findet man noch Verzweifelte von ihnen, die sich in den Tunneln versucht haben, vor dem Feind zu verbergen, darauf wartend, dass sie vielleicht irgendwie eine Möglichkeit zur Flucht bekommen. Einige kann man tatsächlich lebend gefangen nehmen und sie werden dem Absolutionspriester vorgeführt, damit dieser sie verhören kann, unter Schrecken, die selbst ihr verdrehter Verstand noch nie erfahren musste. Azrael selbst sieht sich seinem eigenen Toben gegenüber. Er ist außer sich, denn er hat derartig viele Fragen, die ihm gerade niemand beantworten kann. Er will wissen, was der Plan war. Er will wissen, was für ein Dämon den Angriff geführt hat. Er will wissen, was dieser Dämon über den Felsen weiß. Und vor allem muss er wissen, weiß der Angreifer von den Geheimnissen, die sie hüten? Begreift er, was hinter der Tür ist und ist er für etwas Spezielles bekommen? Die Verbündeten, die nun versuchen, Hilfe anzubieten, werden wenig überraschend äußerst kühl behandelt. Man ist natürlich glücklich und dankbar, dass sie gekommen sind, um zu helfen, aber die Dark Angels möchten auch, dass sie jetzt bitte wieder gehen. Man teilt ihnen mit, dass die Aegis des Gorgonen tatsächlich bereit wäre, wieder aktiviert zu werden, und bevor dies passiert, müssen sie aber nun den Felsen schleunigst verlassen, denn ansonsten wären sie hier ja eingeschlossen. Und gleichzeitig kann man beobachten, wie sämtliche Dark Angels, ganz gleich, wo sie sich gerade befanden, zum Felsen zurückkehren. Die Zusammenkunft des Ordens wirkt fast schon bedrohlich auf die eigenen Verbündeten. Grevan und der Captain der Nova Marines, Leon, sind absolut empört ob dieses Verhaltens. Targaryus allerdings kennt die Dark Angels lang, hat derartige Dinge schon mit ihnen aussitzen müssen und weiß vor allem, dass in Azraels Blick Beunruhigung liegt und ein verletzter Stolz, den niemand heilen kann. Und so zieht er als erster unverzüglich ab und nimmt auch sämtliche Hilfsangebote zurück, die er ihnen noch gemacht hatte. Er weiß und versteht, dass die Dark Angels selbst heilen müssen und dass der Rachefeldzug, den sie nun mit Sicherheit planen, etwas ist, das sie selbst unternehmen müssen, bei dem ihnen leider niemand helfen kann, egal wie sehr sie dies auch möchten. Und so kehren die Verbündeten gesammelt zurück nach Marwens Griff. Die Aegis wird wieder hergestellt, der Felsen und die Flotte ziehen sich in den tiefsten Raum zurück. Und man weiß, dass man zwar die Schlacht gewonnen hat, dass die Angelegenheit, die nun aber auf einen wartet, noch lange nicht erledigt ist.
Und damit tauchen wir erneut in den Felsen ein, in die Tiefen, dort, wo die Dark Angels ihre Gefangenen halten, die Geheimnisse haben, die sie ihnen unbedingt entreißen müssen. Und der Mann, um den es dann noch einmal geht, ist Derga. Der dort sitzt, ein Heretiker Astartes, gehalten in völliger Dunkelheit. Niemand, der der Geschichte noch seinen Namen aufpressen wird, eigentlich ein längst Vergessener, nur seine gefangennehmenden Brüder, ehemaligen Brüder, erinnern sich natürlich noch wahnsinnig gut daran, dass sie ihn haben. Und dort steht er, in Kreuzpose gefesselt, in einer Kammer, die vollständig so gebaut worden ist, dass alles in ihr einem Space Marine widerstehen kann, ganz gleich, wie sehr er versucht, die Einzelteile der Zelle auseinanderzunehmen. Es ist dunkel, es ist feucht und längst hat er kein Zeitgefühl mehr, weiß nicht mehr, wann der letzte Angriff, dem er widerstanden hat, tatsächlich war, wann sie ihn in den Tunneln gefunden haben, wann Vashtor, der verhasste Dämon, ihn zurückgelassen hat. Er weiß nicht, wie oft sie ihn schon befragt haben, und er weiß eigentlich kaum noch etwas. Er weiß nur noch seinen Namen und dass er kein Interesse mehr hat an den Geheimnissen der Dark Angels, kein Interesse mehr an dem, was er ihnen eigentlich einst entreißen wollte. Er spürt nur noch körperliche Dinge, das Eitern seiner Wunden, das unbekannte Gefühl von Hunger, das selbst jemanden wie ihn nach all der Zeit hier eingeholt hat, um das ständige Zerren an seinem Verstand, das die Einzelhaft und die Isolationsfolter, die hier die ganze Zeit auf ihn wartet, mit seinem Geist tun. Und dann sind da natürlich auch noch die Besuche des Mannes, der ihn verhört. Immer angekündigt durch Sperrfeuer oder durch weißes Rauschen, das mit einem Mal um ihn herum explodiert, Licht und Geräusche, die er sonst nicht wahrnehmen kann, nach denen er sich sonst eigentlich sehnt. Und so weiß er auch immer nicht, ob er sich davor fürchten soll, dass wieder einer der Tage kommt, an dem er ihn besucht, oder ob er es nicht vielleicht doch herbeisehnen sollte, weil sich dann irgendetwas ändert und sein Verstand irgendetwas zu tun hat. Er will seinen Entführern beweisen, dass er immer noch stark genug ist, um sie zu töten, wenn sie ihn nur losmachen würden, und gleichzeitig ist da etwas in ihm, das einfach nur noch die richtigen Antworten geben möchte, damit das hier endlich ein Ende findet.
und als hätten sie ihn gehört, ist da mit einem Mal wieder das grelle Licht, die Welt um ihn herum explodiert, ein lärmendes Rauschen in seinen Ohren, er versucht sich zu wehren, tritt nach irgendetwas, das er nicht treffen kann und dann ist er im Raum, ohne dass er mitbekommen hätte, dass er ihn betreten hat, wie es jedes Mal ist. Und dann beginnen die Fragen, die Derga schon auswendig kann. Woher wusstest du, wo der Felsen sein würde? Und er antwortet, dass der Dämon es wusste. Die Fragen, seine Antworten, all das kann er auswendig. Wie wurde die Ägis des Gorgonen deaktiviert? Und wieder, der Dämon, er stellt eine Waffe her, er kann den Satz gar nicht beenden. Es sind Schmerzen, die ihn unterbrechen, Schmerzen, die durch seinen Körper rasen, als hätte jemand ihn dazu gezwungen, Glas und Säure zu trinken, und genau das würde nun versuchen, sich einen Weg durch seine Eingeweide nach draußen zu bahnen. Warum habt ihr angegriffen? Er flucht, er beleidigt sie, er sagt ihm, dass er nur hier ist, um den verfluchten Orden zu verbrennen, und er bezahlt mit Schmerzen. Warum? Weitere Beleidigungen, noch mehr Schmerzen. Warum? Er flucht und irgendwann kann er ihm sagen, dass es wegen des Gerätes ist. Sein Peiniger will wissen, welches Gerät, er weiß es nicht, er bezahlt mit Schmerzen, länger als sonst, wieder die Frage, wieder und wieder und dann endlich eine neue, nach der Natur des Dämons und das kann er beantworten, das will er beantworten, denn er hasst den Dämon, der ihn hier zurückgelassen und ihm das angetan hat, mehr noch als er den Mann hasst, der ihn foltert. Er nennt ihm den Namen der Archifane Vashtor, verbündet mit Abaddon, ein Ding aus Motoren und Zahnrädern, etwas, das ihn zurückgelassen hat, etwas, das der Vernichter ihm nie angetan hätte, und er kann die Flüche zu Ende bringen, es kommen keine Schmerzen, und er ist fast verwundert. Und dann die nächste Frage, wo er ist? Er weiß es nicht. Das hat er ihnen immer und immer wieder gesagt. Er spannt bereits den Körper an und wartet auf die Schmerzen. Und dann ist da mit einem Mal doch genau diese Information in seinem Verstand. Die Soniumsterne. Schmerz. Jetzt natürlich wieder. Er bestraft ihn, weil es sein könnte, dass er lügt. Da ist auch schon die Frage, ist es ein Trick? Und nein, nein, nein. Er ist da, er weiß es, er weiß es, er wiederholt es. Also dann. Die Soniumsterne sind keine kleine Region, er soll Details nennen. Und Derga merkt, dass er auch das weiß, dass er nicht einmal den Drang hat, die Antwort zu verheimlichen, sondern vielmehr den Wunsch, alles zu erzählen. Denn vielleicht ist hier endlich ein Ende, auch wenn er weiß, dass kein Ende kommen wird. Sie werden ihn zu Tode foltern, aber nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Irgendwann, vielleicht in einem anderen Leben. Und er spricht und spricht und spricht und irgendwann tritt der Absolutionspriester, der auf den Namen Zacharus hört, aus der Kammer, versiegelt die Tür und wendet sich an den Mann, der dort auf ihn wartet, Asmodai. Und er sagt ihm das, was sie beide eigentlich schon wissen, dass er, den er gerade verhört hat, dass Derga die gleichen Informationen preisgegeben hat, wie alle anderen Heretiker auch, denen sie die gleiche Frage gestellt haben. Asmodai möchte wissen, woher auf einmal das Wissen kommt und vor allem, woher der Eifer es preiszugeben. Das sind keine Fragen, die den Absolutionspriester interessieren. Der will es dem obersten Großmeister melden. Und natürlich will Asmodai das auch, aber was ist, wenn es übernatürlich ist, wenn es ein Köder ist, wenn hier jemand eine Falle für sie auslegt? Es ist wenig subtil, eigenartig, vielleicht doch mehr, ein Wink von oben. Er weiß es nicht. Also bleibt nur eins. Azrael Meldung machen und sehen, was dieser aus diesen Informationen tun wird, ob dies etwas sein kann, um den Rachedurst und das unangenehme Gefühl, dass ihre Geheimnisse nicht mehr sind, befriedigen zu können. An einem ganz anderen Ort befindet sich Abaddon, der Vernichter, der gerade in dem Moment, in dem zwei Dark Angels darüber diskutieren, welche Informationen sie bekommen haben und was dies bedeuten könnte, äußerst schlecht gelaunt Soldaten des Adeptus Mechanicus tötet, die ihm, wenig überraschend, kaum etwas entgegensetzen können. Er dringt nahezu mühelos mit denen, die ihn begleiten, in das Herz des Schreins vor und steht nun vor einer Grube, die bis zum Rand mit den Leichen und den zerstörten Maschinenteilen der Adepten des Mars gefüllt ist, die er und seine Blackleechen hier getötet haben. Er verflucht jetzt schon denjenigen, der ihn dazu gebracht hat, Vashtor. Das All hier hat einiges gekostet, mehr als er eigentlich gerade bereit ist, für diese Pläne zu bezahlen, und all das, was er hier getan hat, sollte den Aufwand nun besser wert sein. Er macht einen kurzen Wink mit der Hand und eine Kabale von Hexern, die er nur dafür mitgebracht hat, beginnt auf dieses Zeichen hin am Rande der Grube mit ihrer infernalischen Seance. Kaum, dass sie die ersten Worte gewispert haben, kaum, dass sie die ersten verdrehten Substanzen in die Flammen gegossen haben, beginnt die Luft um sie herum schon vor dunkler Macht zu knistern, und Abaddon fühlt sich, als würde er unter einem Himmel stehen, der ihm gleich ein Gewitter schenken würde. Der Leichenhaufen vor ihm bebt, Würmer aus Silber und Kupfer fressen sich in die riesige Masse wie seltsame Maden, die aus Maschinen hervorgekrochen sein könnten, und dann beginnt das Fleisch zu kochen, das Blut spritzt, die Masse trifft ihn und er wischt es mit einer angewiderten Handbewegung zur Seite. Und dann ist da mitten in der Fäulnis das gigantische Gesicht von Vashtor. Und dieser blickt auf seinen eigentlichen Verbündeten und fragt, ob er gekommen ist, um Rechenschaft für die Taten Bellacors abzulegen. Abaddon zuckt innerlich mit den Schultern. Ihm war immer bewusst, dass es ein Wagnis sein würde, Bellacor in seinen inneren Zirkel aufzunehmen, aber er war eine dieser Gestalten, die er immer lieber in seiner Nähe weiß, als in Freiheit, wo er irgendwelchen eigenen Plänen nachgehen könnte, die all das, was Abaddon plant, noch mehr gefährden könnten als jener Eingriff, den er vorgenommen hatte. Er erwidert Vashtor, dass er ihn natürlich für das bestrafen wird, was er ihnen angetan hat, aber der Tonfall, in dem der Archifane hier mit ihm spricht, ist dem Vernichter nicht genehm, denn er ist hier nicht der Diener. Es ist ein Gedankengang, den auch Vashtor äußern muss, denn auch er ist kein Lakai, den man herumkommandieren kann, so wie Abaddon es gewöhnt ist. Während er erwidert, dass das schon korrekt ist, aber einer seiner Champions, den er geschickt hätte, um das zu tun, was Vashtor versucht hat zu tun, der wäre nicht derartig spektakulär gescheitert. Der faulende Fleischhaufen zuckt in Abscheu und dann spuckt Vashtor das hinaus, was er immer jetzt schon dringend sagen musste, wollte, dass nämlich einer von den Champions schuld ist an dem, was passiert ist, nicht er, er hat nicht versagt. Und das kann Abaddon nicht ganz annehmen. Er, der davon ausgeht, dass Vashtor sich doch eigentlich auf alle Eventualitäten hätte einstellen sollen. Und vielleicht ist der Archifane gar nicht so großartig und mächtig, wie er tut. Vielleicht ist er doch einfach nur ein Halbgott, der die Leiter, die er unbedingt erklimmen will, nicht weiter nach oben kommen wird. Und wie kann so jemand wie er eigentlich gegen seine Rivalen bestehen? Anstatt zu streiten, lacht der Halbgott der Maschinen und der grenzenlosen Ideen. Denn er lässt sich nicht so leicht in Rage reden. Eine Behauptung, die er jetzt einfach treffen kann, wo er von dem, was ihn so aufgewühlt hat, schon so weit weg ist. Er, der Fortschritt ohne Grenzen ist, preist sich so lange selbst, dass Abaddon Zeit hat, sich Gedanken hinzugeben darüber, dass sein Verbündeter offensichtlich deutlich fehlbarer ist, als er von sich selbst behauptet. Denn wenn Abaddon irgendetwas erkennt, dann jemanden, der hoffnungslos versucht, nach oben zu klettern, wie viele von denen hat er schon kommen und gehen und fallen und nie wieder aufstehen sehen. Aber gut, ihm wurde gerade eine Kursänderung vorgeschlagen, warum nicht einfach darauf eingehen, warum ihn nicht fragen, selbst etwas lachen und auf eine Antwort warten. Vashtor spricht auf die Art, auf die intelligente Wesen sich gerne sprechen hören, nutzt viele Worte und Abaddon spürt, wie er wütend wird, weil er ihm nichts Genaues sagt, nichts Greifbares, Dinge, die wie eine Prophezeiung klingen, und vor allem hört er jetzt schon wieder entfernten Kampflärm und wird daran erinnert, wie viel Aufwand er betrieben hat, um hierher zu kommen, Aufwand, der überhaupt nichts wert gewesen zu sein scheint, also fordert er jetzt deutliche Worte von Vashtor. Dieser kommt der Bitte zumindest jetzt nach, sagt ihm, dass der Schlüssel fertig werden muss, dass es noch einige Teile gibt, die sie bekommen müssen und natürlich der dritte Teil für den Kernmechanismus. Aber um ihre Erfolge zu verkünden, die Archen hätten mittlerweile 70% der Fragmente geborgen und dabei vor allem die rituell bedeutsamen und mächtigen. und die Seinen arbeiten natürlich ständig an dem Schlüssel, der sich fast vor der Vollendung befindet und nur noch die Teile braucht, die sie unbedingt noch brauchen. Und jetzt müssen sie eben noch nach den Fragmenten jagen, die dafür sorgen werden, dass der Schlüssel absolut mächtig wird, mächtiger, als er es selbst gedacht hätte. Natürlich hat der Vernichter bis zum Ende zugehört und dann stellt er die Frage, die eigentlich niemand stellen sollte. Das letzte der drei Teile aus dem Herzstück fehlt. Natürlich tut es das, erklärt der Archifane, aber manche Räder drehen sich langsamer, manche Konstellationen wiederholen sich und erneut wird Abaddon wütend. Wahrscheinlich hat er nie damit aufgehört, will, dass er endlich mit der Sprache herausrückt, denn eigentlich müsste er wieder nach draußen, müsste wieder in die kriegerischen Handlungen einsteigen, um dafür zu sorgen, dass seine Black Legion weiter die Oberhand behält. Und dann spricht Vashtor endlich darüber, dass er das Wissen über den Ort der Wiederherstellung in die Gedanken der Gefangenen gepflanzt hat und gleichzeitig auch den Willen, genau das auszuplaudern, wenn man sie danach fragt. Aber dann versteht. Der Feind soll also zum Schlüssel selbst kommen, die Beute mitbringen. Aber was, wenn die Dark Angels verstehen, dass hier eine elaborierte Falle aufgebaut wird, wobei, wie elaboriert ist sie wirklich, aber darüber schweigt er, während Vashtor erklärt, dass alles, woran die Dark Angels gerade denken, Rache ist. Nicht an die Schritte hinter dem, was dieser Angriff bedeutet hat. Sie wissen einzig und alleine, dass der Dämon, der sie angegriffen hat, Dinge weiß, die sie hüten. Geheimnisse, von denen sie nicht wollen, dass sie ins Licht kommen. Und das wird sie natürlich antreiben. Das wird sie auf die Jagd nach ihm schicken. Aber erneut die Fragen, die er nicht hören will. Was, wenn sie den Felsen nicht mitbringen? Nur hat der Archifane darauf natürlich schon eine Antwort. Denn natürlich, er hat noch die abscheuliche Intelligenz, die Orak-Myriade, und die wird das Ding schon finden. Sie weiß immer, wo der Felsen ist, also muss er sie nur danach suchen lassen, sie wird es ihm verraten, und dann werden sie dort erneut zuschnappen. Es klingt alles so wunderbar, wären da nicht weiter die Kleinigkeiten, in die der Vernichter den Finger immer tiefer bohrt. Denn wie soll die Aegis noch einmal beschädigt werden? Das war eine einzige Chance, eine einmalige Chance. Und nun wird Vashtor tatsächlich wütend, ist der Stolz seiner Existenz angegriffen, denn er ist der Warpgott der Schmieden. Kein Gerät, das ein Sterblicher erschaffen hat, kann ihm widerstehen. Die Dark Angels denken genau wie Abaddon, viel zu linear. Er weiß doch jetzt schon, dass sie versuchen werden, ihre Geheimnisse zu verstecken, dort all ihre Stärke hinbündeln werden, und genau das wird ihr Ende sein. Er muss ihm nur vertrauen. Und als würde das seine Worte unterstreichen wollen, kommt auf einmal eine derartige Explosion, dass der Schrein bebt, die Konzentration der Hexer lässt nach, das faulige, maschinenverseuchte Fleisch rinnt von dem riesigen Avatar-Gesicht Vashtors nach unten zurück in die Grube. Vashtor lacht und Abaddon, wenig überzeugt, teilt ihm mit, dass er doch bitte einfach seinen Teil tun soll und er wird den seinen tun. Er bekommt keine Antwort mehr, ein Lachen, ein Heulen, und dann bricht alles in sich zusammen und fällt in die blutige Grube zurück, und während Abaddon die Waffe wieder aufnimmt, weil er nun in den Kampf zurückkehren muss, um zumindest ein paar Imperiale dafür zu bestrafen, dass sein Verbündeter derart nutzlos zu sein scheint, hängt er den für sich unangenehmen Gedanken nach. Wird der Archifane seine Abmachung einhalten? Wird der Schlüssel so, wie er es ihm blumig versprochen hat? Und werden die Angriffe der Archen auf Ultramar, den Damoklesgolf, Ultima Macaria und die Medusa-Weiten ihm das bringen, was man ihm versprochen hat? Es ist wie immer im langen Krieg Abaddons ganz gleich, welchen der Kreuzzüge er betrachtet oder dieses neue Unterfangen nun. Er muss auf unbeständige Verbündete vertrauen und sich selbst. Und auf dieser erhebenden Note hören wir dann für diese Woche auch auf. Das war die Komplettzusammenfassung für Archen des Omens, Vashtor. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet eine Menge Spaß beim Zuhören und habt einen ganz fabelhaften Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis nächste Woche.
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.